unserer Erde einstehen. Und gleichzeitig bedrückt mich diese viele Ungerechtigkeit. Es ist ein Skandal, dass Menschen als Sklaven festgehalten werden, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch für das Ende der Sklaverei eintreten müssen, obwohl Sklaverei weltweit gesetzlich verboten ist. 40 Millionen Menschen in Sklaverei, das ist einfach eine unfassbar hohe Zahl. Und mich berühren die Gesichter und die Geschichten hinter diesen Zahlen, so wie Sinatra, so habe ich sie genannt, ein Mädchen aus Südindien. Sie ist in einer Ziegelei geboren, in der ihre Familie versklavt war. Und statt zu spielen, musste sie von klein auf arbeiten. Und als wir ihre Familie und Sinatra im Alter von 6 Jahren befreit haben, sahen ihre Hände so aus wie die von einem Bauarbeiter. Von schwerer Arbeit gezeichnet und vernarbt. Kurz nach ihrer Befreiung hat Sinatra das erste Mal in ihrem Leben ein Bild gemalt, das erste Mal in ihrem Leben einen Stift gehalten. Und sie hat es strahlend und voller Stolz überall rumgezeigt. Das ist Freiheit. 40 Millionen Menschen in Sklaverei. Vielleicht fragen Sie sich, ob man dagegen überhaupt irgendetwas tun kann. Ja, wir können was dagegen tun. Davon bin ich überzeugt. Sklaverei kann beendet werden. Millionen von Menschen können endlich ein Leben in Freiheit und Würde führen. International Justice Mission, kurz IJM, bekämpft seit 20 Jahren weltweit Sklaverei. Durch Ermittler und Anwälte von IJM konnten wir gemeinsam mit den Behörden vor Ort allein im letzten Jahr über 4.500 Menschen aus Sklaverei befreien. Sie werden von Sozialarbeitern und Psychologen begleitet, damit sie das Erlebte verarbeiten und in ein eigenständiges Leben zurückfinden können. Durch die Festnahme und Verurteilung von über 200 Tätern im letzten Jahr sowie der Schulung von tausenden Polizisten, Rechtsanwälten und Richtern konnten nicht nur Verbrechen aufgeklärt und Menschen befreit werden, sondern dadurch wurde die Grundlage geschaffen, dass andere Menschen erst gar nicht mehr versklavt werden. Dass Sie sich heute als Kirchengemeinde mit dem Thema Sklaverei und Freiheit beschäftigen, das macht mir wirklich Mut. Denn trotz der Wunder, die wir in unserer Arbeit immer wieder sehen, stoßen wir auch immer wieder auf große Hürden und Herausforderungen im Kampf gegen Sklaverei. Aber wir merken, unser Gott ist an unserer Seite, wann und wo auch immer wir uns für die Unterdrückten einsetzen. Er liebt nämlich Gerechtigkeit und er schafft Gerechtigkeit. Vielen Dank, dass Sie sich heute Gottes Herzensanliegen zu eigen machen. Gott segne Sie dafür.
Indien ist ein boomendes Land. In den Millionenstädten arbeiten Tausende von Menschen in der wachsenden Industrie. Dabei kommen die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft schnell unter die Räder. Menschen wie Kumar. Er ist Waisenkind. Sein Vater starb, als er 5 Jahre alt war. Weil sein Onkel Schulden bei dem Besitzer einer Ziegelfabrik hatte, wurde der Junge gezwungen, sie dort abzuarbeiten.
Eines Tages fingen meine Hände bei der Arbeit an, furchtbar zu schmerzen. Ich konnte keinen Stein mehr heben.
Kumar wurde so krank, dass er nicht mehr aufstehen konnte. Sofort kam der Besitzer und suchte nach ihm.
Sie haben mich gefragt, warum ich nicht arbeite. Ich sagte ihnen, dass es mir nicht gut geht. Daraufhin schlugen und traten sie mich. Ich dachte, wenn doch nur meine Eltern hier wären.
Die Schulden dienen den Tätern nur als Vorwand, um Menschen, die sich nicht wehren können, zu versklaven. Offiziell ist Zwangsarbeit in Indien verboten. Doch den Behörden fehlen oft die Möglichkeiten, um gegen die Sklavenhändler anzukommen.
Man arbeitet 14, 18 Stunden am Tag, mit wenig Schlaf und keiner Freiheit. Diesen Menschen wird die Würde genommen. Das sollte keiner ertragen müssen.
Nachdem Kumar 5 Jahre in der Fabrik arbeiten musste, entdeckten Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation International Justice Mission, die Zwangsarbeiter in der Ziegelei. Sie filmten mit einer versteckten Kamera in der Fabrik und sammelten Beweise gegen die Besitzer.
Je öfter wir diese Aktionen durchführen, umso mehr wird der Bevölkerung bewusst, dass Zwangsarbeit real ist und dass die Justiz in Gang kommt und Täter bestraft werden.
Seit Jahren kooperiert die Organisation mit der Polizei, um die Zwangsarbeit in Indien zu bekämpfen. Gemeinsam befreiten sie 15 Menschen aus der Ziegelfabrik. Jeder bekam ein Dokument, dass sie ihren Peinigern nichts mehr schulden. Auch Kumar.
Egal, wann du ihn fragtest, sagte Kumar, weißt du, was ich unbedingt will? Ich will lernen.
Mit 12 Jahren besuchte Kumar das erste Mal eine Schule. Heute ist er Student. Er will Sozialarbeiter werden, um anderen Betroffenen zu helfen.
Mein Vater wäre sehr stolz auf mich, wenn er mich jetzt sehen könnte. Er zeigte mir immer nur Liebe und Freundlichkeit.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Nach langer Zeit sehen wir uns wieder. Schön, dass wir wieder Gottesdienst feiern können, dass ihr da seid und auch herzlich willkommen an den Bildschirmen. Ich denke, in den Videos ist schon sehr viel rübergekommen von Gottes Herz. Und darum geht es heute Morgen. Es geht um das Herz Gottes. Es geht nicht um Aktionismus, es geht nicht um irgendwelche Geschichten, die wir uns jetzt hier ausgedacht haben, um euch auf Trab zu halten, um euch irgendwie zu beschäftigen, sondern es geht um Gottes Herz, das zu verstehen, wie Gott Menschen sieht. Und IJM ist, um das nochmal ein bisschen zu erklären, IJM ist die größte Organisation gegen Menschenhandel, Sklaverei und Zwangsprostitution. Die größte, die es weltweit gibt. Und es ist auch noch eine christliche. Das ist auch nochmal etwas ganz Besonderes. Es sind ungefähr, ich schätze mal so 1.100, 200 Angestellte, Mitarbeiter, die alle Christen sind und die sich für dieses Anliegen, für die Menschen einsetzen. Ihr habt ja schon gesehen, die vier Säulen, ich sag mal, es sind vier Säulen, auf dem Flyer wird nur von drei gesprochen, da kriegt ihr ganz viele Informationen, wenn ihr diesen Flyer aufnehmt, ups, das rutscht immer weiter runter. Okay. Genau, also vier Säulen. Das erste ist, das habt ihr gesehen, es werden Opfer befreit. Also erstmal wird ermittelt, geschaut, wo sind Menschen versklavt, ja, als Arbeitssklaven, als Sexsklaven. Und dann gehen Ermittler, und das ist die gefährlichste Arbeit überhaupt, gehen in diese Ziegelbrennereien, gehen in die Bordelle rein, tarnen sich als Käufer, tarnen sich als Freier und filmen das alles mit einer versteckten Kamera, das ist hochprofessionell, und machen Aufnahmen, um dann hinterher gemeinsam mit der Polizei das auszuwerten, um dann gemeinsame Aktionen zu machen, Befreiungsaktionen, die gehen dann rein und befreien die Mädchen und die ganzen Familien aus diesen unwürdigen Zuständen. Das zweite ist, es gibt Nachsorgeeinrichtungen weltweit, die sich dann um diese Menschen, die ja hochtraumatisiert sind, kümmern und ihnen helfen, wieder ins Leben zurückzufinden. Psychologen, Sozialarbeiter und so weiter, die dort mit involviert sind. Das dritte ist, dass die Täter vor Gericht gestellt werden. Das ist ein ganz großes Anliegen. Bis jetzt gibt es 66.000 befreite Sklaven, die IJM befreit hat. 66.000 könnt ihr auf der Homepage, empfehle euch, IJM Deutschland mal zu suchen und euch da mal wirklich zu informieren. Da kriegt man sehr viele Informationen und einen Einblick. Davon werden, also die Täter werden dann vor Gericht gestellt, da gibt es Rechtsanwälte, die sich darauf spezialisiert haben und die den Opfern Recht schaffen. Das vierte ist, das ist auch angeklungen, IJM geht in die Länder hinein und baut intensiv Beziehungen zu dem Rechtssystem, sage ich mal, ja, zu den Richtern, zu den Staatsanwälten, zu der Polizei und schult diese Leute intensiv. Genau, so das sind die, diese vier. Vielleicht denkt ihr irgendwie, ja, was hat das irgendwie mit uns zu tun? Mal abgesehen davon, dass dieses Beispiel von Kuma nicht etwas ist, was nur sich in Indien abspielt, sondern es spielt sich auch bei uns ab. Arbeitssklaverei, Schuldknechtschaft, sage ich mal, gibt es hier in Deutschland genauso. Sexsklaverei gibt es. Ja? Die Bezeichnung Prostitution ist eigentlich eine falsche Bezeichnung. Weil Prostitution ist eigentlich ein Ausdruck eines Berufs. Ja? Menschen, die eine Dienstleistung erbringen für andere. Aber das ist nicht der Fall. Das hat nichts mit Freiwilligkeit zu tun. Diese Leute haben diesen Beruf nicht gewählt und bieten auch keine Dienstleistung an. Sie werden hinein versklavt in diese in Zwangsprostitution und in Arbeitssklaverei. In Deutschland gibt es geschätzt zwischen 600.000 und 1 Million Zwangsprostituierte. Das sind Zahlen, woher habe ich das? In den 80er Jahren sprach man von 400.000. Wir leben 2021. Da ist sehr, sehr viel passiert. Da ist das Prostitutionsgesetz gewesen. Da ist ganz, ganz viel an negativen Dingen passiert. Man wollte den Prostituierten helfen. Letztendlich hat man den Zuhältern und den Bordellbesitzern und der organisierten Kriminalität geholfen. Denn das, was ich jetzt in diesen, ich erzähle euch das ganz bewusst, damit ihr auch seht, es hat was mit uns zu tun. Und das spielt sich überall ab in Deutschland. Es ist organisierte Kriminalität. Vor 30, 40 Jahren waren das vereinzelte, sage ich mal, Bordelle. Das war damals auch schon ziemlich schlimm. Aber mittlerweile ist es so, dass die Mafia, die nigerianische Mafia, die albanische Mafia, die libanesische Mafia, die ganzen Rockervereine so diesen Bereich übernommen haben. Und das ist hochkriminell. Es ist, ich sage jetzt mal, ganz, ganz hervorragend leider organisiert und strukturiert. Das sind sehr klare Strukturen. Und das Ganze ist einfach sehr schwierig und Deutschland hat das zugelassen. Deutschland wird als Bordell Europas bezeichnet, zu Recht, weil es nämlich das Land ist, wo Prostitution oder Sexsklaverei erlaubt ist. In den anderen Ländern drumherum wird daran gebaut, das abzubauen, immer mehr. Es gibt ja die Freierbestrafung, vielleicht habt ihr davon gehört, dass Freier bestraft werden sollen. Und die EU hat auch den Ländern, eigentlich Europas Ländern, wirklich da Auflagen gemacht, aber Deutschland hält sich nicht dran. Aber es gibt Politiker, die da aufstehen und dagegen was machen wollen. Ich habe euch das ganz bewusst erzählt, um euch da auch mal hier so auf unsere Ebene zu bringen. Ja? Und ich will das jetzt auch nicht weiter vertiefen, ich will jetzt einfach zur Predigt kommen, weil diese ganze Thematik, ja, das, was der Daniel gesagt hat, will das nochmal wiederholen. Es ist ein Einblick in Gottes Herzen. Nehmt das mal als solches wahr. Darum geht es, Gottes Herz kennenzulernen. Und da sind wir schon bei der Fragestellung, was macht einen Christen zu einem Christen? Was macht einen Christenmenschen zu einem Christenmenschen? Und möchte einfach, also mit dieser Frage, die Predigt beginnen zum Sonntag für Freiheit. Und ich sage mal, heute ist ein Sonntag für Freiheit, weil ihr euch hier und auch in dem Bildschirm, ihr euch Zeit nehmt, euch mit dieser Thematik zu befassen. Und nachher sage ich euch noch was, was wir konkret tun können. Wie würdest du die Frage beantworten? Was macht einen Christen zu einem Christen? Also wenn ich euch jetzt bitten würde, euch in Gruppen zusammenzustellen, euch darüber auszutauschen, dann würden ganz unterschiedliche Antworten daraus kommen. Unterschiedliche Antworten, ergänzende Antworten, widersprüchliche Antworten. Und das hat einfach damit was zu tun, dass wir theologisch eine unterschiedliche Prägung haben. Das ist der Hintergrund. Und so gesehen gibt es natürlich aufgrund dessen auch unterschiedliche Themen, die uns wichtig sind. Warum gibt es so eine Unschärfe in Bezug auf dieses Wort? Das ist ganz einfach. Dieses Wort kommt im Neuen Testament oder in der Bibel nur dreimal vor. In der ganzen Bibel. Und interessanterweise ist es nie eine Selbstbezeichnung, es ist immer eine Fremdbezeichnung. Andere bezeichnen diese religiöse Sekte der Christen eben als Christen. Ja? Und wenn das Wort auftritt, dann wird es, und davon kann man ausgehen, abwertend, war es eher abwertend gemeint. Heute nennen sich unzählige Menschen Christen, unterschiedliche Länder und verhalten sich auf unterschiedliche Weise. Es gibt Christen, die ziehen in den Krieg, es gibt Christen, die sind Pazifisten, es sind Christen, die wählen rechts, es gibt Christen, die wählen links, es gibt Christen, die wählen irgendwas in der Mitte. Also es ist wirklich alles vertreten und alles unter Berufung auf das Christsein. Der Punkt ist, Christsein ist in der Bibel, also dieses Wort, ist in der Bibel komplett undefiniert, deswegen kann man sich hinter dieser Bezeichnung gut verstecken, mit so ziemlich jeder Meinung, die man hat. Jeder kann seine Vorstellung hineinprojizieren, aber es gibt einen Begriff, der ist sehr klar definiert. Und das Wort, das Jesus benutzt, ist hier nicht etwa, ihr seid jetzt alle Christen, sondern ihr seid Jünger. Und dieses Wort, das wir mit Jünger, mit Jünger übersetzen, bedeutet eigentlich Schüler, Lernender. Und damit sind nicht irgendwelche lustlosen Schüler gemeint, die Mitte der dritten Stunde mal aufwachen, weil der Hunger zu groß ist, sondern, nein, damit sind Menschen gemeint, Schüler gemeint, die ihren Lehrer fragen, wie würdest du in dieser Situation reagieren? Was würdest du tun? Du weißt so viel mehr. Egal, was du mir sagst, ich werde Ja dazu sagen. Ich will weiterkommen, ich will mich weiterentwickeln. Und ich bin überzeugt davon, wenn alle Christen, das rutscht immer wieder runter, das Ding, wenn alle Christen sich an diese Definition von Jünger gehalten hätten, sähe es auf der Welt anders aus. Wie definiert Jesus das Wort Jünger? Die Situation unseres Textes aus Johannes 13, 33 bis 35 ist die folgende. Jesus hat gerade mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert. Wir haben eben auch Abendmahl gefeiert. Und Judas hat den Raum schon verlassen und ist auf dem Weg, Jesus zu verraten. Und ich finde das ist mir eben auch gerade nochmal bewusst geworden im Abendmahl, da findet Verrat statt. Der schlimmste Verrat für Jesus, den man sich vorstellen kann. Er bringt ihn zum Tod am Kreuz. Ja? Und Jesus bietet nicht nur seine Hände da, sondern er bietet sein Herz da, er öffnet sein Herz. Er teilt alles mit ihnen und sagt, hey, das ist genau das, was ich euch geben möchte. Der Sven kommt jetzt gerade. Aha. Dankeschön. Genau. So ist besser, gell? So. Da rutscht das nicht immer runter. Dankeschön fürs Mitdenken. Und genau da, im Prinzip denke ich, für alle Menschen, die irgendwie, die wirklich gegen Jesus sind, und da gibt es im Prinip vielleicht 80% der Weltbevölkerung, haben ein Problem mit Jesus und haben ihn auch verraten. Ja? Selbst für einen Hitler in der Situation hat Jesus das Abendmahl ausgeteilt. Er hat sich ausgeteilt. Er hat ein Angebot gemacht. Er hat gesagt, hey, ich liebe dich, ich liebe euch. Und das ist mir so eben gerade bewusst geworden, als wir Abendmahl gefeiert haben, dachte ich, meine Güte, wie radikal ist das denn? Und also Judas hat den Raum schon verlassen, ist auf dem Weg, Jesus zu verraten. Und Jesus sagt dann Folgendes in Johannes 13, 33, ihr Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Meine Kinder, meine mir Anvertrauten, ich bin nur noch eine kurze Zeit da. Wir haben nicht mehr viel Zeit und unsere gemeinsame Zeit, die 2 bis 3 Jahre umfasste, die neigt sich jetzt dem Ende. Und wir haben kaum noch Zeit, deswegen hört gut zu. Hört gut zu, was ich euch jetzt noch mitgeben möchte. Ihr werdet mich suchen, steht in Johannes 13, 33. Und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und garantiert war bei Petrus, der immer überall vorne mit dabei sein wollte, ein riesiges Fragezeichen im Gesicht. Bitte, wohin gehst du denn? Warum können wir nicht mitgehen? Ich will aber mit. Er versteht nicht, dass Jesus von seiner Kreuzigung spricht. Möchte aber unbedingt mit dabei sein. Und dann sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch. Ich gebe euch ein neues Gebot. Und jetzt wird es spannend. Neue Gebote sind ja immer spannend. Und er sagt, dass ihr euch untereinander liebt. Und ich sehe da Jakobus sitzen, der denkt, wie Jesus, das ist doch nicht neu, das ist doch uralt, das steht doch schon im Alten Testament. Und du hast die letzten beiden Jahre von kaum was anderem geredet als davon. Was ist denn darin so neu? Und dann macht Jesus weiter. Wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr untereinander euch lieb habt. Ihr sollt euch lieben, so wie ich euch geliebt habe, genauso sollt ihr einander lieben. Und jetzt wird es ernst. So wie ich euch geliebt habe, wisst ihr noch, wie ich Matthäus geliebt habe, den Zöllner, der euch und eure Landsleute ausgenommen hat. Wisst ihr noch, was wir gemacht haben, als er zu einem Nachfolger von mir wurde? Wir haben eine Riesenparty gemacht. Ja, Jesus, du hast ihn einfach so angenommen. Und wisst ihr auch noch, wer auf diesem Fest war? Ja, die Leute, von denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben, mit solchen Leuten nicht abzuhängen. Ja, stimmt, wie habe ich euch und die geliebt? Wisst ihr das noch? Ja, du hast sie angenommen. Du hast jeden Einzelnen angenommen. Und Nathanael, weißt du noch, wie ich dich geliebt habe? Erinnerst du dich noch an die erste Begegnung, als dein Bruder zu dir lief und dir gesagt hat, ich habe den Messias gefunden und er kommt aus Nazareth? Weißt du noch, was du gesagt hast? Und Nathanael wird plötzlich ganz still. Und die anderen Jünger fragen vermutlich, ja, was hast du denn gesagt? Du hast gesagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Du hast mich und meine ganze Familie beleidigt. Und ich habe dich in diese Gruppe hier hineingeliebt. Ich habe gesagt, folge mir, genauso wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander, euch gegenseitig lieben. Weiter sagt Jesus Folgendes, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Vers 35 war das. Da ist es das Wort, ihr werdet als meine Jünger erkannt werden. Christsein mag unscharf definiert sein, gar keine Frage, aber Jünger sein ist das nicht. Der Kernpunkt ist nicht, wie viel du in deiner Bibel liest, wie lange du betest, wie viel du spendest. Nein, das einzige Kriterium, was Gott wirklich am Herzen liegt, ist die Liebe untereinander. Das ist die Essenz von 3 Jahren Lehre von Jesus. Darauf bricht er alles herunter. Diese so simple Botschaft ist mit das Letzte, was er ihnen mitgibt. Darauf reduziert er alles. An eurer Liebe werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Leute werden nicht an der richtigen Theologie sich messen und euch als meine Nachfolger erkennen, sondern an eurer Liebe untereinander. Wie ihr zueinander steht und wie ihr miteinander umgeht. Stellt euch nur mal vor, wir würden uns darauf fokussieren. Nur darauf. Wie würde unser Leben aussehen? In der Gemeinde und zu unseren Mitmenschen. Wie könnten wir unser Umfeld zum Positiven beeinflussen? Und was bedeutet das für uns heute am Sonntag der Freiheit? Ich glaube, es läuft in der ganzen Geschichte auf eine Frage hinaus. Was würde die Liebe tun? Was verlangt, was gebietet die Liebe in dieser Situation? In der und der Situation? Welche Antwort würde die Liebe geben, wenn ich sie fragen würde? Und wenn ich hier von Liebe spreche, da meine ich kein romantisches Gefühl. Wir müssen nicht romantische Gefühle aufbringen für die Nervkröten um uns herum, sondern Liebe meint auch nicht einfach nur nett sein und sich alles gefallen lassen. Nein, wenn Jesus hier von Liebe spricht, dann steht im Griechischen das Wort Agape. Und das meint die göttliche Liebe. Und das besondere Kennzeichen dieser Liebe ist, dass sie absolut selbstlos liebt. Sie liebt nicht aus Berechnung, nicht aus Eigennutz, sie rechnet nicht irgendwas auf. Was bringt es mir, wenn ich das und das tue, was kriege ich dann zurück? Sondern sie liebt den anderen einfach, weil er es wert ist, geliebt zu werden. Und das gilt sowohl in deinem direkten Umfeld, in Bezug auf die Mitmenschen, mit denen du täglich zu tun hast, als auch darüber hinaus. Das gilt global. Denn es gibt Millionen Menschen, die sich danach sehen, dass ihnen jemand mit Agape-Liebe begegnet. Es gibt Millionen Menschen, die darauf warten, dass jemand auftaucht und sie selbstlos liebt. Und jetzt gehe ich auf die globale Ebene wieder. Aber nicht nur das. Mitarbeiter von Jugend mit einer Mission, von IJM, International Justice Mission, so bei Jugend mit einer Mission war ich auch schon. Nein, bei IJM kommen täglich in Kontakt mit diesen Menschen. Und möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Mädchen, die heißt Ijyoti. Das ist ein 17-jähriges Mädchen aus Indien. Und sie hatte nicht das Glück, in einer heilen Familie aufzuwachsen. Der Vater ist Alkoholiker, gewalttätig und hat sich hoch verschuldet. Um seine Schulden abzubezahlen, verkauft er seine 13-jährige Tochter, Jyoti, an eine Zigarettenfabrik. Aber diese Fabrik ist kein guter Ort. Da findet Ausbeutung statt, da findet sexuelle Belästigung, sind dort an der Tagesordnung, findet dort statt. Und sie hält das nicht mehr aus, sie flieht. Aber das Problem ist, sie weiß eigentlich gar nicht, wohin sie fliehen soll. Und da steht dieses 13-jährige Mädchen in Mumbai, in dieser Millionenmetropole, und weiß nicht, wohin. Und sie sitzt an einem Busbahnhof und weint. Drei Frauen sehen, dass dieses Kind weint, und nehmen sich ihrer an. Sie reden ihr gut zu und bekräftigen sie in ihrem Entschluss, nicht mehr nach Hause zurückzukehren. Die eine der drei Frauen bietet Ijyoti an, dass sie in der kleinen Fabrik ihres Bruders arbeiten kann. Es ist kein toller Job, aber das ist schon eine gute Sache. Der Bruder ist ein guter Mensch, der passt auf dich auf. Und die Frauen bieten ihr Tee an. Als Ijyoti wieder zu sich kommt, findet sie sich nicht in einer Fabrik, sondern in einem Bordell wieder. In diesem Tee war ein Betäubungsmittel. Ijyoti ist schockiert, sie will das nicht. Keine 13-Jährige möchte sich prostituieren. Aber weil es Menschen gibt, die bereit sind, für ein jungfräuliches Mädchen viel Geld zu bezahlen, wird sie über mehrere Wochen gefoltert, bis sie so gebrochen ist, dass sie freiwillig ihren ersten Kunden empfängt. Dieser hat dafür ca. 500 Euro gezahlt. Nachdem sie keine Jungfrau mehr ist, sinkt ihr Marktwert rapide. Und von nun an sind es 15 bis 20 Freier pro Tag. Man könnte auch sagen 15 bis 20 Vergewaltigungen. Vielleicht könnt ihr ahnen, ein bisschen erahnen, denn wirklich erahnen können wir es nicht, oder wirklich wissen, was das mit einem Mädchen macht. Die Hoffnung auf ein normales Leben schwindet mit jedem neuen Kunden weiter. Eines Tages lernt Ijyoti ein anderes Mädchen kennen, das auch zur Prostitution gezwungen wurde, und die erzählt ihr, dass es einen Gott namens Jesus gibt. Sie wusste nicht viel darüber, aber so viel, dass es ein wirklich guter Gott ist. Und Ijyoti sagt sich dabei, diesen Gott habe ich noch nie probiert, vielleicht kann er mir ja helfen. Ich versuche es einfach mal. Und so betet sie, Jesus, wenn du mich hörst, dann hol mich hier raus. Etwa ein Jahr später kommt ein verdeckter Ermittler von IJM in dieses Bordell. Er hat Beweise für die Zwangsprostitution von Minderjährigen gesammelt und führt mit den örtlichen Behörden, mit der Polizei, eine Razzia durch. Und Ijyoti und Die anderen Mädchen können befreit werden. Ein Team von Therapeuten und Nachsorgespezialisten begleiten sie auf dem Weg der Heilung. Itschoti hat darauf gewartet, dass ihr jemand mit Agape-Liebe begegnet. Jemand, der etwas riskiert, um ihr selbstlos zu dienen. Damit sie das Leben führen kann, das Gott für sie im Sinn hat. Und Gott hat einen Plan für sie. Er hat sie dafür geschaffen, um dieses neue Leben, dieses gute Leben mit Gott zu leben. Wie Jyoti gewartet hat, so warten heute über 40 Millionen versklavte Menschen auf Befreiung. Über 40 Millionen weltweit. Sie warten darauf, dass Jünger und Jüngerinnen auftauchen und sagen, ich liebe dich. Und ich stehe an deiner Seite, ich kämpfe mit dir um Freiheit. In der ganzen Menschheitsgeschichte gab es noch nie so viele Menschen in Sklaverei wie heute. Die Frage ist, wo sind die Jünger und Jüngerinnen, die nicht nur das Richtige glauben, sondern auch das Richtige tun? Ohne Liebe und Gerechtigkeit ist alles andere wertlos. Und ich möchte nicht das eine gegen das andere ausspielen, dass wir Bibel lesen, dass wir in Gottesdienste gehen, dass man Hauskreise besucht, gegen die tätige Nächstenliebe. Das will ich nicht ausspielen. Gott selbst sagt jedoch immer und immer wieder in der Bibel, dass wenn wir nur das eine tun, dass es zu einem religiösen Ritual werden kann. Dann verpassen wir was ganz Wesentliches. So war es beim Propheten Amos, der in Amos 5, 21 bis 24 sagt, ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlung nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Amos 5, 21 bis 24. Gottesdienste, Lobpreis, Hauskreise, Bibelabende, überhaupt Gott zu suchen, Zeit mit ihm zu verbringen, ist was ganz Wunderbares. Und Gott freut sich darüber, wenn wir das tun. Aber wenn wir gleichzeitig die vergessen, die sich nach einer Agape-Erfahrung sehnen, und das ist bei den Israeliten der damaligen Zeit passiert, könnt ihr in Amos, ich empfehle jedem, das Buch Amos zu lesen, da werdet ihr einen Einblick bekommen in die sozialen Ungerechtigkeiten der damaligen Zeit. Wenn wir das vergessen, diese Menschen vergessen, dann sind unsere frommen Handlungen nichts wert. Und das sind die Menschen um uns herum, die Jesus nicht kennen. Das sind Menschen, die Nöte haben. Und Gott schickt uns in diese Welt. Er schickt uns, um den anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Nicht etwa, weil das eine fromme Auflage ist, sondern weil wir begeistert sind von dem, wie Gott ist, von seinem Wesen, von dem, wie er ist. An eurer Liebe werdet ihr als meine Jünger erkannt werden, sagt Jesus. Und ich möchte euch einladen, heute Morgen zu radikal liebenden Menschen zu werden. Denn diese Welt braucht Menschen, die sich diese Frage stellen, was würde die Liebe tun? Und die Liebe ist Gott, die Agape-Liebe. Vor Ort und global, diese Welt braucht Menschen, die ihre Nachbarn und Kollegen und Mütter und Schwiegermütter und wen auch immer lieben, von Herzen lieben. Und diese Welt braucht Menschen, die Kinder wie Itschoti oder die Mädchen, die in den Rotlichtvierteln Deutschlands missbraucht werden, lieben und ihnen Freiheit bringen und denen das nicht egal ist. Soweit meine Predigt. Und ich möchte einfach nur noch ein paar Worte sagen, bevor wir dann langsam zum Ende kommen. Was können wir tun? Wir können uns informieren, so einen Gottesdienst zum Beispiel zuzulassen und auch zu erlauben, ist schon mal ein Weg. Ja? Aber ich will euch sagen, diese ganzen Dinge, von denen ich jetzt erzählt habe, diese Informationen dazu sind frei zugänglich. Gibt es auf YouTube, gibt es über IJM Deutschland, könnt ihr alles sehen. Also es ist nicht so, dass sich das irgendwo abspielt. Ich meine, zurzeit kriegt man ja sowieso nur Corona mit, ja? Corona an allen Ecken und Enden. Und die Gefahr ist, dass man die anderen Dinge, die anderen Skandale, die sich abspielen, vergisst und unter den Teppich kehrt. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen nicht diese Thematik unter den Teppich kehren, deswegen ist auch dieser Teppich hier, sondern wir wollen auf dem Teppich bleiben und ihr dürft euch das gerne anschauen. Was könnt ihr tun? Natürlich kann man beten. Beten ist ganz wichtig. Um Befreiung der Zwangsprostituierten. Fangt damit mal an, in Deutschland, dass hier was passiert, dass sich die politische Situation ändert. Und es gibt immer mehr christliche Organisationen, immer mehr Christen. Wir sind ja regelmäßig im Rotlichtviertel von Frankfurt unterwegs, die Elke und ich, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und es gibt so viele Gruppierungen und Organisationen, die sich da engagieren. Das ist toll. Die Politiker versagen komplett an dem Punkt. Aber die Christen, die stehen auf. Und das ist ganz toll und helfen den Menschen da rauszukommen. Also beten können wir. Wir können uns informieren. Wenn ihr diese Flyer euch anschaut, da steht, gibt es einen E-Mail-Newsletter. Der ist ganz unaufdringlich. Der kommt einmal im Monat. Da kriegt ihr Informationen darüber, was im Augenblick, wo Menschen befreit werden und was ein Gebetsanliegen ist. Das ist sehr hilfreich. Spenden kann man natürlich auch, das ist gar keine Frage. IJM ist, ihr seht das auch auf dem Flyer, was es kostet, Befreiungen durchzuführen, Nachsorge durchzuführen, steht alles da drin, ich will das jetzt hier nicht wiederholen. Eine Zahl ist nicht richtig, die möchte ich euch noch kurz sagen, eine Zahl, auch auf diesem Teppich ist eine Zahl nicht richtig, nämlich die 90 Euro oder Dollar, die ein Sklave kostet. Es sind mittlerweile, der Kurs ist gefallen für einen Sklaven, es sind 80. Ein Sklave kostet 80 Euro oder Dollar, wie immer ihr wollt. Das ist ein Skandal, das ist absolut skandalös. Das wollte ich euch nur sagen und mitgeben. Und ich gebe euch jetzt als Abschluss einfach noch die Möglichkeit, das Ganze zu verarbeiten. Wir werden jetzt noch was hören und dann als Abschluss noch ein Lied. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Und denkt dran, was ihr heute gehört habt, ist das Herz Gottes. Ich habe nichts davon, aber die versklavten Menschen haben was davon. Danke.
Ich kann einen Unterschied machen? Nein, die Wahrheit ist, dass mein Handeln nichts bewirkt. Ich weigere mich zu glauben, dass die Welt gerechter werden kann, dass mein Konsum und mein Handeln Einfluss haben, dass ich etwas verändern kann. Die Wahrheit ist vielmehr, dass alles nur halb so schlimm ist. Ich glaube nicht, dass Kinder tausendfach von ihren Eltern verkauft werden, dass Menschen heute noch zur Arbeit gezwungen werden, dass Frauen von ihren Grundstücken vertrieben werden. Die Realität ist schlichtweg, dass das alles Einzelfälle sind, dass Sklaverei abgeschafft und Vergangenheit ist. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Sklaverei existiert noch immer. Sklaverei existiert noch immer. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, dass Sklaverei abgeschafft und Vergangenheit ist, dass das alles Einzelfälle sind. Die Realität ist schlichtweg, dass Frauen von ihren Grundstücken vertrieben werden, dass Menschen heute noch zur Arbeit gezwungen werden, dass Kinder tausendfach von ihren Eltern verkauft werden. Ich glaube nicht, dass alles nur halb so schlimm ist. Die Wahrheit ist vielmehr, dass ich etwas verändern kann, dass mein Konsum und mein Handeln Einfluss haben, dass die Welt gerechter werden kann. Ich weigere mich zu glauben, dass mein Handeln nichts bewirkt. Nein, die Wahrheit ist, ich kann einen Unterschied machen. Ich kann einen Unterschied machen. Wir können einen Unterschied machen.
Was gut ist, dass du uns gezeigt. Herr, was du willst, hast du uns gelernt. Unsere Lieder kannst du, unser Verlangen dich zu ehren. Doch das Opfer, das dir gefällt, ist mehr.
Unterdrückt